Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
So, da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich, im Originalschauplatz. Das Wetter lädt zwar ein, um vor der Tür zu sitzen, aber der Kaiser Friedrich hat die Außensaison noch nicht eingeleitet. Das wird bestimmt bald passieren. Mir gegenüber sitzt Helena Hartung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen, die sich mit Bremen beschäftigen, mit dem Namen nichts anzufangen wissen. Denn Helena Hartung ist seit, wenn ich das richtig weiß, fast zehn Jahren.
Ich bin Ortsamtsleiterin Mitte und östliche Vorstadt.
Genau, so weit sind wir noch gar nicht gekommen, ja.
Und das hat eine zehnjährige Wahlperiode, Amtsperiode. Und ich bin nun seit 9 Jahren dabei. Das heißt, im nächsten Jahr
stellen Sie sich der Wiederwahl.
Stelle ich mich der Wiederwahl.
Wollen Sie denn noch mal 10 Jahre dranhängen?
Das ist im Moment mein Plan. Bei Gesundheit und Lebenskraft, das ist natürlich immer vorausgesetzt,
ja, aber
sowas hinzubekommen.
Also wenn Sie können das ja am allerbesten einschätzen, würde ich mal sagen, ne? Ob Sie sich das zutrauen.
Genau, aber das ist, es hängt ja auch davon ab, ob die Beiräte mich wieder wählen. Die Beiräte Mitte und östliche Vorstadt sind das ja, zwei Stadtteile. Und das ist ja insofern auch eine politische Wahl, wobei ich nicht parteipolitisch gebunden bin. Und insofern hängt es natürlich auch ganz klar dann von denen ab, wie die das... ob sie eine andere Präferenz haben. Denn es ist ein erneutes Antreten, so wie beim ersten Mal. Das ist
eine Wahl.
Eine Wahl, und da können mehr Leute, auch natürlich viel mehr Leute sich aufstellen.
Naja, 10 Jahre ist halt ganz schön lange, ne? Also die meisten Ämter sind halt, ja gut, 4 Jahre, vielleicht 5, aber 10 Jahre ist wirklich, also das ist schon eine Dekade, schon ein größerer Lebensabschnitt. Das
ist schon eine Ansage.
Ja, ist schon eine Ansage, genau, kann man so sagen. Und die 10 Jahre oder die 9 Jahre, haben die Sie verschlissen? Ich meine, nicht so verschlissen, dass Sie keine Lust mehr haben. Haben wir ja schon drüber geredet, aber...
Na, ich sitze ja noch ganz aufrecht hier.
Das stimmt, das kann ich bestätigen.
trinke zwar eine Cola, aber eigentlich geht es mir gut. Die ersten Jahre waren noch wesentlich anstrengender als jetzt, erstmal in diese gesamte Thematik reinzukommen und die Strukturen und Netzwerke zu begreifen, in denen ich mich da bewege und die Thematiken einschätzen zu können und zu sortieren. Das war anfangs noch anstrengender als jetzt. Trotzdem sind natürlich jetzt noch viele, viele Themen, die aufploppen oder die schon da sind und die volle Konzentration erfordern und viel Zeit und Kraft ist
klar. Auf jeden Fall, es sind natürlich alle Stadtteile gleich wichtig, aber nichtsdestotrotz haben Sie nun mal 2 Stadtteile, auf denen große Aufmerksamkeit liegt. Mitte sowieso, ne, weil wer kennt die Mitte Bremens nicht, mit vielen, sehr vielen Themen, Problemen, aber auch Themen, auch positiven Themen können wir vielleicht noch drauf kommen. Aber was ich gar nicht gesagt habe, wäre Sie nicht als Ortsamtsleiterin auch genannt, was ja falsch ist, aber Viertelbürgermeisterin, werden Sie noch so genannt? Ihr Vorgänger Bücking war immer der Viertelbürgermeister, dabei hat das ja auch schon unterschlagen, dass er für mehr zuständig war als fürs Viertel.
Ja, das wird manchmal gesagt. Ich finde das nicht so stimmig, diesen Begriff. Und
weil er es reduziert aufs Viertel, ne?
Weil es reduziert aufs Viertel und eine Macht einräumt, die dem Amt nicht innewohnt. Und insofern... finde ich den Begriff nicht so richtig
treffend. Ich glaube, es war freundlich gemeint, dass er sich um alles kümmert. Ne? Das war eher so ein Dings.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, vorher waren Sie lange beim Atelier Blaumeier.
Genau.
Da waren Sie Geschäftsführerin?
Ja, mit geschäftsführenden Tätigkeiten betraut. Das ist ja dann auch eher eine kollektive und auf Augenhöhe agierendes Team.
Mit flachen Hierarchien.
Mit flachen Hierarchien, vielen Dank, das Wort fehlte mir gerade. Mit flachen Hierarchien, und insofern hatte ich da geschäftsführende Aufgaben und auch Außenvertretungsaufgaben, und die habe ich über 15 Jahre ungefähr da wahrgenommen.
Ja. Auf jeden Fall, dadurch hatten Sie, glaube ich, auch einen Namen in Bremen. Ne? Also wenn man bei uns im Archiv guckt, was ich immer mache, dann kommen Sie da in sehr vielen Artikeln vor im Zusammenhang mit dem Blauen Atelier. Und eine der Sachen, die Sie sich vorgenommen hatten als Thema, natürlich auch aus dieser Tätigkeit für Ihr Amt als Ortsamtsleiterin, war das Thema Integration. Ist denn da, haben Sie überhaupt die Zeit gehabt, sich da irgendwas weiter voranzubringen? Weil eben beide, erstmal zwei große Gebiete mit sehr vielen Einwohnern, mit sehr vielen Themen, ging das? Haben Sie da irgendwas erreichen können, was Ihnen vorgeschwebt ist?
Es ist komplizierter, als ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt gerade sind wir am Thema Rettungssicherheit, beziehungsweise nicht nur wir, sondern vor allem ist es das Amt für Straßen und Verkehr, was guckt, dass die Bürgersteige etwas freier geräumt werden von parkenden PKWs. Mhm. Und das ist ja auch ein Thema, was zum Schluss inklusiv sozusagen Leuten zugutekommt, die damit Rollator oder Rollstuhl unterwegs sind. Gleichermaßen natürlich auch Leuten, die mit Kinderwagen unterwegs sind, völlig klar. Die Zusammenarbeit mit Arne Frankenstein und früher mit Joachim Steinbrück, die war immer sehr intensiv. Wir haben zum Beispiel auch eine große, ich nenne es immer die Pflasterbibel, heißt natürlich anders, einen großen runden Tisch gemacht, wie Straßenoberflächen im Viertel gestaltet werden sollen oder in den Stadtteilen gestaltet werden sollen, wenn die neu gemacht werden und so weiter. Und da waren wir eng mit, war Herr Steinbrück eng mit involviert, um zu gucken, wie kann man die Straßen dann, wenn sie denn neu gemacht werden, was nun nicht tagtäglich der Fall ist, aber kommt ja immer wieder vor, zum Glück, vielleicht aber auch zu selten, aber es kommt vor, dass die dann möglichst so gemacht werden, dass sie auch für Leute nutzbar sind, die halt eine Beeinträchtigung
haben. Die Rollator haben oder im Rollstuhl sitzen oder auch so einen Stock benutzen müssen. Ne? Oder
ganz
so.
Genau.
Gerade mit so Kopfsteinpflaster ist das ja nicht zu unterschätzen, was das bedeutet, wenn jemand über die über den Ostertor Steinweg oder so muss, ne? Mit Straßenbahnschienen und allen Pipapo.
Ganz genau, Genau, Kopfstein hatte ich jetzt nicht erwähnt, aber das ist sozusagen das Thema.
Können Sie sich noch an die Debatte, ewig lange Debatte erinnern mit Tine Wischer, ob vor der Kunsthalle, ob da Flüsterbeton oder ob da wieder Kopfsteinpflaster gelegt wird?
Das war vor meiner Zeit.
Ja, aber Sie waren ja schon Bremerin, Sie sind ja schon sehr viel länger Bremerin. Ja. Das war ja ein ewiges Hin und Her, ne? Macht man das wieder wie original, ist aber viel teurer, muss man es erhalten, ist mit Flüsterbeton so. Ich glaube, es ist ja tatsächlich Kopfsteinpflaster geblieben, wenn ich mich dunkel daran erinnern kann. Ich meine, nur solche Debatten wurden auch so schon viel geführt. Ne?
Das sind eine der intensivsten Debatten, die geführt werden im Stadtteil, wenn es um die einzelnen Straßen geht. Wie wird die Straße gestaltet? Mhm. Zeigt ja auch eine ganz hohe Identifikation der Anwohnenden, die ihr nahes Lebensumfeld da gut gestaltet haben wollen. Ja. Das ist ja eigentlich auch toll.
Eines der aktuellen Themen Innenstadt ist ja die Domshof-Umgestaltung, Umplanung. Jetzt sind ja, kommt es nicht zu dieser Düne. Hätten Sie die Düne, fanden Sie das gut oder nicht so gut? Da scheinen sich ja die Geister dran. Hätten Sie damit, oder?
Also ich finde die Diskussion, da bin ich ja, glaube ich, eins mit fast allen, die Diskussion sehr misslich, wie das alles gelaufen ist oder läuft. Ich fand es interessant zu sagen, man hat da einen Aussichtspunkt und sieht nochmal einen konsumfreien Aufenthaltsort auf dieser Düne. Ich fand den Vorwurf, dass damit eine dicke Rückseite produziert wird, weiß ich nicht, ob der so stimmig ist. Dafür hätte ich erstmal Bilder von der Rückseite sehen müssen. Und natürlich darf man nichts bauen, was Rückseiten hat. Mhm. Das geht natürlich nicht. Das sehe ich genauso. Gleichzeitig hätte das natürlich auch den Eingang gehabt in das Fahrradparkhaus nach unten.
Das haben Sie befürwortet. Ne, im Fahrradparkhaus, glaube ich, da waren Sie Fan von.
Nee? Das war ja alles schon gesetzt für diesen Wettbewerb. Das ist ja politisch entschieden worden. Und das ist natürlich auch sinnvoll, wenn man die ganzen Fahrräder vom Domshof weghaben will, dann müssen die ja irgendwo hin. Mhm. Und der Fahrradverkehr soll gestärkt werden. Dann macht es natürlich Sinn, ein Fahrradparkhaus in die sowieso vorhandene Tiefebene zu legen. Welche Dimension das hat und ob man das erst so groß und späterhin so groß macht, das finde ich jetzt noch ein zweites Thema.
Es ist unglücklich gelaufen, das kann man schon sagen. Ne? Ich finde, mein Kollege Jörg-Helge Wagner hat ja mit sehr scharfen Worten oder teilweise scharfen Worten, wie es so auch seine Art ist, aber ziemlich klar, und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, gesagt, dass Bremen, dass das so ein typisches Beispiel ist, dass Bremen der Mut fehlt. Das finde ich auch, das finde ich ein bisschen schade, weil alles, was irgendwie anders ist, was nicht mehr ist wie vorher, da stürzen sich natürlich Menschen dran. Ich habe auch gedacht, diese Rückwand, die man sich nicht vorstellen kann, hätte man womöglich begrünen können oder sonst irgendwas damit machen, das weiß man irgendwie gar nicht. Ich habe auch gedacht, ja, leider passiert da eben nichts Spektakuläres, nicht um des spektakulären Willens. Das sehen Sie, wenn ich das jetzt so richtig sehe, genauso.
Genau, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob diese Düne jetzt das Nonplusultra gewesen wäre. Es ist halt leider kein Bild gezeigt worden von dieser anderen Seite, ob es nun eine Rückseite gewesen wäre oder nicht. Mhm. Von der anderen Seite ist es die Seite in Richtung der Gastronomie da. Insofern finde ich, muss man das erst sehen, um zu sagen, es ist eine Rückwand oder es ist auch eine gestaltete Wand. Und das ist leider aus irgendwelchen Gründen nicht erfolgt.
Ja, das Wichtigste ist allerdings, dass überhaupt was passiert, oder?
Der Domshof ist ein unfassbar komplexer Raum. Der hat den Ratskeller unten drunter, der hat den Bunker unten drunter, der hat die Fahrradfahrende, da wird jetzt künftig noch die Uni haben mit Leuten, die da hinkommen in größerer Zahl. Er hat die Außengastronomie, die Schönes vom, die da auch ist. Er
hat den Markt.
Er hat den Wochenmarkt, ganz wichtig. Genau. Also und dadurch, dass diese Bunker dort runter sind, kann man ja kaum Grün anpflanzen. Der Wochenmarkt ist auch sehr komplex, weil man da die Rangier- und Wegebeziehungen ja auch noch gleichzeitig mitdenken muss. Und ich finde, wir brauchen einen großen Versammlungsort. Das haben jetzt auch gerade die Demonstrationen in den letzten 8 Wochen gezeigt, dass wir das benötigen. Und insofern kann man den ja auch nicht, also brauchen wir diesen Ort als Ort. So. Und da wirklich den Ort zu gestalten ist, und auf den zugleich noch alle gucken und jeder hat eine Meinung dazu,
ist anspruchsvoll. Ist, glaube ich,
hochanspruchsvoll.
Wenn ich den Neptunbrunnen da immer sehe, dann denke ich immer an die Diskussion, die es damals gab, weil der Neptunbrunnen ist ja modern im Vergleich zu dem vorherigen. Da waren wir beide wahrscheinlich, also ich habe das nicht persönlich mitbekommen, Sie ja wahrscheinlich auch nicht. Dass da genau so eine ähnliche Debatte war. Darf man das, muss das wieder genauso aufgebaut werden oder nicht? Aber tatsächlich denkt man, man könnte vielleicht mehr draus machen. Man muss nicht, aber man könnte. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Dilemma, ne?
Genau, aber wie gesagt, es gibt sehr, sehr, man könnte mehr draus machen, aber die Frage ist, an welchen Stellen geht eigentlich? Gibt es überhaupt Gestaltungsmöglichkeiten? Weil alles irgendwie von Nutz und Funktionsbeziehungen geprägt ist.
Wohl Open Space hat ja schon was gezeigt, ne? Also da hat man ja gesehen, dass da auch Leute tatsächlich waren und das auch toll fanden. Und dieser Genusspavillon, da kann man ja erstmal nichts gegen haben, ne?
Nö.
Ich habe jetzt auch neulich mit Herrn Almshäuser geredet und da habe ich schon gedacht, ich wollte ihn noch fragen, dass als ich nach Bremen gekommen bin, stand das Alex schon. Und ich dachte irgendwie toll, dass die dich das trauen. So ein gläsernes Gebäude, so mitten auf dem Platz. Und da hat er auch gesagt, das ist da auch schon so eine Diskussion. Wie kann man nur das da vorne so abschließen und so. Das ist häufiger so. Ich bin gespannt, was jetzt aus dem Domshof wird. Aber ich denke, es wäre schade, wenn man jetzt alles wieder begräbt, in eine Schublade legt und wieder 5 Jahre nicht anfasst, oder?
Ich bin gespannt, was jetzt passiert.
Sie sind genauso gespannt wie ich. Viele Themen habe ich gesehen, wenn es Interviews mit Ihnen gab in regelmäßigen Abständen oder wenn Themen im Viertel in der Innenstadt wiederholen sich im regelmäßigen Abstand. Und zwar haben Sie das mal auf den Punkt gebracht in diesem Interview nach 1,5 Jahren im Amt. Müll, Lärm, Drogen, Kriminalität. Das ist immer noch so, ne? Das lässt sich ja auch nicht mal eben so abstellen. Aber da war es eben 2016 die Frage, was kann man dagegen machen? Das Thema ist dann 2021 nochmal ein großes Thema gewesen, auch immer mit medialer Begleitung. Und jetzt ist es wieder ein Thema, oder war vor kurzem, was Drogenhandel und so betrifft, wieder ein Thema. Da gibt es keine richtige Lösung, oder?
Nee, es gibt keine richtige Lösung. Es gibt keine richtige Lösung. Und ich glaube auch die Liberalisierung des Cannabis-Verkaufs. Wird keinen Durchbruch bringen. Ich glaube, wir müssen gucken, oder was schwierig ist im Viertel immer wieder, sind die Leerstände oder Häuser, die halt dann auch richtig gehend verschlagen sind mit Holz, während drin renoviert wird und das manchmal schneller und manchmal aber leider langsamer. Das ist atmosphärisch. Ist das nicht gut. Und ich glaube, umso heller und umso freundlicher der Stadtteil ist, umso besser kann das auch, umso mehr Akzeptanz findet das auch, umso sorgsamer gehen die Leute miteinander um und umso weniger lästig ist die Situation da. Es gibt einfach auch der Stadtteil ist schwierig. Der hat einerseits das enge Wohnen, Nachbarschaften, die ganz, ganz wichtig, die den Stadtteil eigentlich tragen, muss man ja klar sagen. Dann gibt es natürlich, dann gibt es den Einzelhandel, dann gibt es die Gastronomien und dann gibt es natürlich unfassbar viele Leute, die am Wochenende zum Feiern in diesen Stadtteil kommen.
Es gibt Interessenskonflikte, die einfach gar nicht aufzulösen sind. Lärm und Leute, die da schlafen wollen oder
ganz
die,
genau. Das ist wirklich eine schwierige Situation und die Wegwerf- und Wegwerfgesellschaft, das hat sich natürlich auch in den letzten 30 Jahren hat sich das verstärkt.
Was den Müll betrifft.
Was da auf die Straße geworfen
wird. Als wir beiden jung waren, gab es noch keinen Coffee to go. Ich kann mich da nicht dran erinnern, dass irgendjemand im Laufen Kaffee getrunken
hat. Nein, es gab auch längst nicht so viele Außengastronomien. Als ich studiert habe.
In Göttingen, Jura, habe ich gelesen. Stimmt das?
Ich dachte schon, wir werden uns da begegnet. Stimmt. Nee. Ja, genau.
Ja. Nee, mit Jura hat nichts zu tun.
Da gab es längst nicht so viele Möglichkeiten, wie heute draußen zu sitzen.
Ja, ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Es wird schon stimmen, dass das weniger war. Aber vor allen Dingen tatsächlich dieses To-Go und Take-Away, das gab es einfach gar nicht so viel. Ne? Das muss man wirklich sagen. Ich meine, gut, es gibt genug Mülleimer, kann man ja auch sagen. Also man sollte das nicht fallen lassen. Aber das gab es auch schon immer. Ne? Kippen, glaube ich, gab es schon immer auf den Straßen.
Ja. Ich auch sagen.
Jedenfalls, das ist so ein Interessenkonflikt. Dann hat sich das Viertel ja auch verändert in den letzten 20 Jahren, also in zweierlei Hinsichten. Einmal, dass die Häuser an Wert gewonnen haben und auch an eine andere Art von, also gut betuchte Menschen, nicht nur, aber Akademiker, gut situierte Menschen eingezogen sind, dass die ursprünglichen Bewohner vielleicht sich haben vertreiben lassen. Nee, ist das nicht so? Und das Zweite ist, dass sich auch inzwischen die Geschäftswelt verändert. Ne? Also als ich nach Bremen gekommen bin 1999, da war das wirklich noch so, da war eine kleine Boutique neben der anderen und eine Kneipe und ein weiß ich nicht. Und jetzt sieht man halt auch, dass da mehr Kioske und Handyläden, wie das halt irgendwo anders, Ein-Euro-Shops und so weiter sind. Sie haben gerade gesagt, Sie haben gerade so ein bisschen im Kopf geschüttelt, was die Gentrifizierung betrifft. Ist das nicht so?
Doch. Ah, ja. Natürlich, die Preise sind enorm gestiegen, natürlich auch im Viertel oder vielleicht auch gerade im Viertel.
Das ist ein richtiger Schatz, wenn man da ein Bremer Haus hat, ne?
Genau, aber ob dadurch Leute jetzt deswegen weggezogen sind, da habe ich kurz den Kopf geschüttelt, weiß ich nicht.
Es kommt auch aus unserem eigenen Archiv, wo ich natürlich immer die Hand für uns vorlegen würde, da stand drin, dass halt auch immer mehr Menschen, die mit Immobilienhandel Interesse aufs Viertel werfen, so wie das ja später auch in anderen Finden auf Neustadt-Walle ja auch ist und dann Häuser kaufen, da so Luxus-Eigentumswohnung draus machen und dann die ursprünglichen Menschen dann einfach sich das gar nicht mehr leisten
können. Nicht erneut eine Wohnung finden können. Das Glück ist am Viertel, dass wir halt immer nur, dass wir diese kleinteilige Struktur haben, das ist nicht wie in Berlin oder in Hamburg, wo man ein Haus kauft und da hängen gleich 50 Wohneinheiten dran oder 70, weiß ich nicht. Sondern es sind immer relativ kleine Scheiben. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz günstig für den Stadtteil.
Und viele wohnen in ihrem Eigentum, glaube ich, im Viertel, ne? Also,
ja.
Also in Häusern, ja, genau.
Gibt schon beides, aber es gibt natürlich auch viel Eigentum, ja.
Und es ist eine Mischung aus Studenten, ne? Das sind ja auch Wohnungen, die müssen sich ja auch Wohnungen leisten können oder WGs oder so. Aber so Arbeitermilieu, sofern es das überhaupt noch gibt. Ist das noch im Viertel?
Gibt es noch manchmal an bestimmten Stellen, aber im Grunde ist die Durchmischung da leider nicht mehr so wahnsinnig gut gegeben. Mhm. Studierende gibt es zum Teil und zum Teil auch nicht, ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, wir sprechen jetzt gerade in der Hauptsache wirklich vom ganz zentralen Viertel, aber wenn man ein bisschen weiter geht in Richtung Stader Straße oder sowas oder Lübecker Straße und so, da sind schon nochmal auch andere Wohnmöglichkeiten, die da gibt.
Da gibt es auch mehr Friedrich-Karl-Straße. Ja, genau.
Genau. Und also insofern, da ist es, glaube ich, nicht so extrem als wie in diesem ganz zentralen Bereich, den wir jetzt, glaube ich, gerade beide ausschließlich
in den Fokus nehmen. Ja, das stimmt. Dafür denkt man immer an Steintor, genau. Ostertor, Steinweg. Genau. Feldstraße und so weiter, ne, da wo das so typisch ist. Wohnen in der Innenstadt, also im Herzen der Stadt oder so, das sagen ja auch viele, das wäre gut für die Stadt. Es entwickelt sich da aber relativ wenig, ne?
Ja, die Hoffnung ist ja immer wieder, dass es kommt, aber im Moment ist natürlich die ganze Immobilienwirtschaft ist ja ziemlich in der Krise.
Mhm. Aus finanziellen Kosten, finanziellen Gründen vor allen Dingen. Mhm.
Und das ist natürlich, das drückt sich überall, schlägt sich überall nieder. Und insofern auch in der Innenstadt, dass da Projekte stocken und zögern. Aber es sind jetzt ja wieder, ich glaube, über den Zuzug der Uni wird es nochmal wieder da einen Eindruck geben. Und der kommt ja jetzt in diesem Sommer, glaube ich. Und da werden schon, sind ja Häuser auch avisiert, dass da studentisches Wohnen reinkommt. Und ich glaube, ich hoffe, dass es sich darüber peu à peu dann doch entwickelt. Und ich meine, von Westen her, wenn man jetzt so Abentor und so weiter sieht, da ist ja schon, da auch in der Gegend von Radio Bremen, da sind ja schon viele Wohnungen. Mhm. Das drückt ja schon bis derzeit bis zur Sparkasse.
Mhm. Ja. Und die Geschäftswelt im Viertel, da sieht man natürlich auch nicht alle Demstraße, Viertel Hörn ist wieder was ganz anderes als eben Silvalkreuzung und drumherum. Aber diese Veränderung, weiß ich nicht, ich habe mal eine Zeit lang gedacht, kann das Viertel überhaupt so bleiben, wie es war, mit seinen kleinen inhabergeführten Läden, was ja das große Plus ist, im Gegensatz zu dem, was man in den meisten Innenstädten sieht, wo man sich die Mieten nicht mehr leisten kann. Hat das eine Zukunft noch weiter im Viertel?
Tja. Die Glaskugel liegt hier vor uns auf dem Tisch. Es ist so, dass wir
oder natürlich, was kann man tun?
Wir alle uns an die eigene Nase fassen müssen, beziehungsweise ins Portemonnaie fassen müssen. Und
wo kaufe ich ein?
Wo kaufe ich genau. ein? Und den Einzelhandel auch tatsächlich zu unterstützen und nicht nur bequem auf dem Sofa zu sitzen und für vielleicht günstiger oder auch den gleichen Preis sich das über einen der Lieferdienste anschließend liefern zu lassen. Mhm. Also ich glaube trotzdem, dass es gibt ja immer wieder auch kleine Fachgeschäfte, die bleiben oder die entstehen.
Korsett Friedel.
Zum Beispiel.
Ja, aber nee, wirklich, ich finde, das ist schon, das ist toll, ne? Muss man ja wirklich sagen. Schon der Name ist natürlich Musik in dem Hintergrund, aber dass der auch geblieben ist und nicht zu, weiß ich nicht, was geworden ist, aber dass die das tatsächlich durchgehalten hat mit Kompetenz und Kontakt zu Kunden und so weiter, das ist toll, ne?
Ja, das, aber es gibt halt auch viele und einige andere Läden und gleichzeitig gibt es natürlich auch viele Nagelstudios oder Friseure oder Kioske oder so.
Ja.
Und dem kann man nicht richtig rechtlich Einhalt gebieten. Und letztlich entscheidet natürlich auch der Immobilieneigentümer zum Schluss, wem er es vermietet.
Mhm.
Da ist die Wirtschaftsförderung ist eigentlich immer sehr gut, WFB ist eigentlich immer sehr gut dran und versucht auch zu vermitteln und Interessenten zusammenzubringen mit Immobilieneigentümern und Eigentümerinnen. Aber die letzte Entscheidung, wer in den Laden reinkommt, die trifft derjenige, dem oder der das Haus gehört. Und,
ja, das stimmt. Allerdings, ich habe schon öfter gedacht, das Viertel kann das überleben und es ist ja noch da. Es ist ja auch noch weitgehend so, obwohl ich dachte, als Ilse Moden zugemacht hat, dachte ich, oh Gott, das reicht. Allerdings bin ich auch wieder beeindruckt, dass gegenüber Mode aus Berlin heißt das, glaube ich, ne? Der Name finde ich auch so toll, dass das immer noch gibt, Mode aus Berlin. Da weiß man auch, dass es nicht erst seit vorgestern existiert, das Geschäft. Ne? Aber Ilse Moden war auch toll. Also war auch irgendwie speziell, der Name sagt da ja auch schon, dass es irgendwie eine lange Tradition gab, auch wenn ich da nicht Stammkundin war, aber da fängt es an, ne?
Genau.
Da nicht, ja. Also ich habe da auch meine Verantwortung, kann mich im Nachhinein nur entschuldigen. Was sind denn die Sachen, die Sie am meisten beschäftigen? Oder sagen wir zwei Sachen, wir wollen ja nicht nur immer, oh Gott, wo sind die Probleme? Da haben wir im Vorgespräch kurz drüber geredet. Die größten Herausforderungen, sage ich mal, und was finden Sie, was sich in den letzten Jahren getan hat, was Sie besonders toll finden? Wir können vielleicht mit dem Tollen anfangen, in Ihren beiden Stadtteilen.
Ach, jetzt gerade gibt es, im Bildungsbereich gibt es ein paar Projekte, die ich wirklich toll finde. Das ist jetzt zum Beispiel der sogenannte Schulcampus Hulsberg.
Mhm.
Das ist die Schule Schaumburger Straße mit der Grundschule Staderstraße und der Kita Betty Gleim, die so ein Campus, wo so ein Campusmodell entwickelt wird, und die drei Schulen kriegen zusammen einen gemeinsamen Schulhof und werden viel enger in den Austausch treten. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz schönes Konzept, was da passiert. Die Schule Lessingstraße zieht rüber da in so ein historisches Gebäude auf dem neuen Husbergviertel. Das wird, glaube ich, auch ein ganz, ganz ganz schöner Bau.
Oder das ist neue Husbergviertel überhaupt, ne?
Das neue Husbergviertel überhaupt, aber jetzt auch gerade jetzt meine ich diese Schule. Hm. Das neue Husbergviertel ist natürlich auch toll. Da sind jetzt die ersten Baugemeinschaften oder eine Baugemeinschaft steht da schon und eine nächste Baugemeinschaft steht im Start. Aber auch da merkt man natürlich die Krise der Immobilienwirtschaft.
Hm. Es geht langsamer, als man das gerne gesehen
hat. Es geht viel langsamer, als man es
gehofft hat.
Hat. Und als auch diejenigen, die Grundstücke ursprünglich mal gekauft haben.
Ja, ja. Das ist für die gar nicht einfach oft, ne? Also finanziell das stemmen zu können. Hm.
Genau, also das neue Husbergviertel ist natürlich ein tolles Projekt. Hm. Wir kriegen jetzt im Klinikum Bremen-Mitte. Das wird ja, da kommt jetzt noch zusätzlich das
LDW,
das LDW und speziell noch kardiologische Abteilungen hin. Das ist für den Stadtteil eigentlich auch toll, wenn es nochmal eine größere Versorgung ist. Gleichzeitig geht damit ein vermutlich ein großer Zuwachs an Straßenverkehr.
Da machen die Anwohner ein bisschen Sorgen, ne?
Ja, dafür muss es halt richtig erstmal, müssen Konzepte entwickelt werden. Also da muss auch ein Verkehrsplanungsbüro dran, um da Zählungen zu machen. Und so ein Krankenhausbetrieb ist ja auch komplex.
Auf jeden Fall. Die einen müssen ganz schnell rein und raus und die anderen müssen Besucherparkplätze finden und sonst irgendwas. Ne?
Genau, und so eine absolute Zahl, die steht dann zwar da, aber so und so viele PKWs kommen, aber die kommen ja dann alle zwischen 7 und 9 und die Beschäftigten fahren dann alle. Also egal, es ist einfach ein komplexes, wellenförmiges Konstrukt, auch mit sehr hohen Wellen an Verkehr. Und das gilt es jetzt.
Das ist eine der Herausforderungen.
Das ist eine Beispiel, Herausforderung. Ne? Aber daneben zum Beispiel ist das Sunrise-Quartier entstanden. Das ist ein Bewohnerparkquartier, was in dem sozusagen der ganze Straßen, also das Fiesenfeld und so weiter, in dem die parkenden Autos gut aufgeräumt worden sind und sozusagen auch ein bisschen zum Schutz gegen dieses große Klinikum, dass nicht die BesucherInnen und Gäste und Personal, dass sie nicht alle wild in diesem Quartier parken, sondern dass da sozusagen, das jetzt auch kostenpflichtig für diejenigen ist, die da nicht in dem Quartier wohnen. Das sind eigentlich ganz, ganz gute Entwicklungen, die passieren.
Und so Herausforderungen, wo Sie sagen, das ist noch ganz schön viel Arbeit für die nächsten 11 Jahre?
Wo wollen wir jetzt anfangen?
Bei Müll, Lärm, Drogen und Kriminalität vielleicht.
Ja, das ist natürlich einfach ein stetiges Problem, was.
Ja, wir haben vorhin schon gesagt, ne?
Genau, es kommen spannende Projekte. Die Fahrradpremium-Route wird kommen. Dann kommt hoffentlich die Brücke über die Weser, die Fahrradbrücke, die auch die Wallroute erst richtig erklärt und die Wallroute, glaube ich, auch erst zum Laufen bringt, wenn dieser Weser. Schlachter vollzogen ist. Es geht jetzt ja um die Bebauung des Remberti-Kreises.
Das hatten Sie auch schon, 2016 hatten Sie schon darüber gesprochen, Bebauung. Es dauert in Bremen halt immer so ein bisschen. Ne? Ja. Also wenn das in 2 Jahren angefangen, wenn da der Spatenstich jetzt ist, nur 10 Jahre gebraucht.
Ja. das ist einfach nochmal, finde ich, ein spannendes Projekt, was dann nochmal die Stadtteile zusammenbringen kann, die Bahnhofsvorstadt mit einer ganz anderen Struktur. Und dem Ostertor, da, wenn man das irgendwie zusammen wegwachsen lässt, das wäre schon toll bebaut, aber auch luftig bebaut möglichst. Ich glaube, das wäre eine große Qualität. So schön diese grüne große Fläche da ist, aber sie ist ja umrauscht vom Verkehr und sie ist eigentlich auch nicht.
Ja, ja, stimmt. Da stehen nicht nutzbar. Vor allem Wahlplakate und Werbeplakate.
Stimmt. Stehen ja bald wieder da.
Was haben Sie eigentlich aus Ihrer Zeit von Blaumeier mitnehmen können in Ihr Amt? Gibt es da irgendwas, was Sie da gelernt haben, was Ihnen da zugute gekommen ist?
Ich glaube, ganz, ganz viel. Mhm. Aber ich weiß gerade gar nicht, wo ich anfange.
Ja. Toleranz vielleicht oder sagen wir so, mit Menschen besonders umzugehen?
Ich glaube, Umgang mit den unterschiedlichsten Leuten. Das ist, also bei Blaumeier geht man natürlich mit unterschiedlichsten Menschen um und lernt zu akzeptieren oder zu Qualitäten zu sehen und so weiter. Und das hat man natürlich jetzt hier, habe ich das auch, das ist ja eine sehr, sehr heterogene oder recht heterogene Gruppe an Leuten, mit denen ich da zusammenarbeite. Ich arbeite im Beirat, mit den BeiratsvertreterInnen arbeite ich halt auch recht intensiv und teammäßig zusammen. Und da, auch da sind natürlich die allerunterschiedlichsten Leute, mit denen ich da
unterwegs bin. Auf jeden Fall. Wieso sind Sie eigentlich nie in eine Partei eingetreten oder warum? Das ist ja auch relativ ungewöhnlich, würde ich mal sagen, ne? Warum nicht? Was hat sie davon
abgehalten? Erstmal wüsste ich nicht genau, wer es wäre. Und zweitens...
Also ich würde mal sagen, die CDU wird es ja nicht sein, ne? Oder? Nee, ich würde jetzt sagen, auch das könnte es sein, bitte. Ach, da liegen sie gar nicht fest.
Interessant, ja.
Muss man ja auch nicht.
Nö. Ich genieße meine Freiheit. Ich finde es... Genieße meine Freiheit, hat sich ist falsch gesagt, aber ich finde es angenehm, unabhängig zu sein.
Mhm.
Und nicht in parteipolitischen Strukturen agieren zu können. So gut es auch manchmal sein kann, dass man einen gewissen Wissensvorsprünge hat und so weiter. Das
oder sich Verbündete da sozusagen auch ziehen.
Genau, kann. Das kriege ich von anderen Ortsamtsleitungen auch mit oder von den Beiräten kriege ich das mit, dass es auch manchmal gut ist, dieses Backup zu haben. Aber diese Unabhängigkeit liegt mir persönlich mehr.
Aber ordnen Sie nicht alle den Grünen zu, automatisch?
Da steht Verschiedenes in der Zeitung, zum Beispiel in dem Weser-Kurier.
Nein, bei uns steht in Klammern doch bestimmt immer parteilos oder gar nichts.
Nö, da steht mal SPD, da steht da Grüne.
Aber mehr hoffentlich nicht. Doch Linke vielleicht noch? Nee, das glaube ich nicht. Ja, Grüne wahrscheinlich. Grüne oder SPD, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, dafür möchte ich mich entschuldigen bei Ihnen, vor allem aber auch bei den Lesern und Lesern, dass sowas zustande kommen kann. Was mich noch interessiert, vollkommen off-topic, Sie heißen Helena mit Doppel-L.
Ja.
Das gibt es ja nicht so oft, ne? Die meisten werden ja sagen, werden Sie überhaupt Helena genannt oder werden Sie Helena genannt? Und wie oft kriegen Sie Briefumschläge, wo das eine L fehlt?
Naja, also ich würde sagen...
Ich kenne keine zweite Helena, muss ich mal sagen. Aber
mit zwei L.
Ja.
Mit zwei L kenne ich auch keine, aber mit einem L gibt es ja inzwischen viele, die
bedeutend auch jünger. Helena, die werden auch Helena genannt. Ne?
Oder werden, glaube ich, meistens Helena genannt, aber die werden eigentlich mit einem L geschrieben. Das ist, mein Vater war ein großer Freund Griechenlands.
Mhm.
Und hat das an hat den Namen an die Helenen angelehnt.
Und deswegen auch mit Doppel-L, ne?
Und darum mit Doppel-L, genau. Und auch um die Aussprache sozusagen, um nicht Helena, sondern...
Helena, wie es ordentlich, wie sich's gehört. Das ist natürlich ganz gut. Ich habe auch extra nachgeguckt und da stand auch drin, das wäre die eingedeutschte Version sozusagen von mit einem L gesprochen, damit man es richtig betont, ne? Helena. Mhm. Mhm. Aber dass Sie auch keine zweite kennen, ist interessant. Ne? Also so weit verbreitet ist der Name nicht. Jetzt, wo wir schon sozusagen ein bisschen bei Ihnen sind, Sie waren lange im Blaumeier-Atelier, Sie singen aber auch in einem Chor noch, ist das so?
Ja.
Cordon Bleu.
Ja.
Was zeichnet den Chor Cordon Bleu aus? Wahrscheinlich nicht, dass Sie Cordon Bleu essen, ne? Also Chor ist ja sozusagen die Verschriftlichung. Mit diesem Namen hat es ja, also kulinarisch hat es ja überhaupt keinen Zusammenhang, oder?
Oh, ich glaube, wir haben das schon mal probiert. Aber der Cordon Bleu ist der Chor des Blaumeier-Ateliers. Und das ist halt auch ein total gemischter Chor, der mit viel Humor auf die Bühne geht. Und eigentlich das prägende Lied des Chors ist nicht Cordon Bleu, sondern Fischstäbchen.
Mhm.
Das kennen auch viele Leute.
Und können Sie das mal ansingen? Bitte, bitte.
Nö, nö. Ich bin nicht eingesungen.
So verstehe. Na gut, weil Sie es doch sonst ja auch auf der Bühne singen. Was singen Sie denn?
Kommt drauf an.
Welche Stimme? Ah ja, welche können Sie denn?
Sopran oder Alt.
Ah ja, verstehe. Hm. Fischstäbchen, ich kenne das leider nicht, deswegen, na gut.
Ich empfehle Ihnen mal zum Konzert des Cordon Bleu.
Ja, ich merke das schon, dass ich das unbedingt mal machen soll. Und Sie spielen auch Trompete, habe ich gelesen.
Genau.
Das mit dem Chor, schaffen Sie das denn noch bei Ihrem Job? Bei Ihrem Job ist Quatsch, bei Ihrer Position. Das ist kein Job, es ist ja viel mehr als... Ist
ich setze alles dran, weil über die Musik da, das sind die meine Tankstellen sozusagen. Mhm. Da ziehe ich Energie auch für alle anderen Sachen, die manchmal... mehr die Energie wieder ziehen, die hole ich mir umgekehrt in der Musik. Insofern versuche ich da möglichst das möglichst gut hinzubekommen.
Und Trompete spielen zu Hause?
Ja, das ist nicht so einfach.
Wie viele Nachbarn, wollte ich gerade sagen, wie viele Nachbarn haben Sie?
Verschlissen. ich gehöre nicht zu den Leuten, die so viel üben. Leider. Das würde mir sehr gut tun, aber es...
dazu muss man aber auch Zeit haben, ne?
Und genau, Puste, aber ich spiele
im übertragenen Sinne und Puste, ja, im übertragenen und im wirklichen
langen
Sinne.
Atem.
Ja, genau. Sie spielen auch in einem, noch in einer anderen Kombo Trompete?
Ich spiele in einer Kombo Trompete, ja, genau.
Ah ja, auch regelmäßig?
Ja.
Das ist aber toll, wenn man das hinkriegt. Ja, ja.
Ja, genau.
Was machen Sie denn noch als Ausgleich? Weil Ihr Tag ist ja auch nicht 9 to 5, das geht gar nicht.
Nee, wir haben ja viel abends und wir haben
Beiratssitzungen
und so weiter. Wir haben viel abends und wir haben auch viel früh morgens, weil die Beirätinnen sind ja berufstätig zumeist. Und dann sitzen wir oft von morgens von 8 bis 9 und abends eine Weltsitzung so.
Mhm. Ja, ist schon.
Aber tagsüber sind natürlich die ganz normale Tag läuft auch. Ich gehe gern schwimmen.
Mhm.
So. Speziell im Sommer.
Ja, wahrscheinlich im See.
Ja, genau.
Genau. Gibt es denn so Ruheinseln am Tag, wo Sie irgendwo im Viertel irgendwo hingehen, sich einfach hinsetzen? Ich habe mal eins dieser Interviews an den Wallanlagen am Kulturhügel geführt worden. Da saßen Sie auf einer Bank. Das ist, glaube ich, ein Platz, den... Nee?
Doch.
Sowas. Ah ja, genau. Gibt es irgendwas, wo Sie hingehen können und einfach durchatmen und sagen, so, jetzt bin ich hier. Ich empfehle ja immer wie heißt der nochmal? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Am Dom der Garten, der Bibelgarten zum Beispiel. Mitten in der Stadt eine absolute Idylle. Vor allen Dingen, wenn man früh da ist, dann ist ja nur der plätschernde Brunnen da. Da ist man noch relativ... da kann man zum Beispiel einfach mal 10 Minuten sitzen und denken, ach, das Leben ist ja schön, ne?
Ja, ich trinke gern einfach in Ruhe eine Tasse Tee und das ist so.
Aber im Amt dann? Oder gehen Sie irgendwo hin und setzen sich in die Sonne?
Also manchmal setze ich mich auch ins Café irgendwo. Mhm.
Wenn Sie dann ständig angesprochen?
Ja, das kann passieren.
Dass Leute irgendwas auf dem Herzen haben, da hinten ist wieder das und kannst du nicht immer da und da stehen wieder so. Mhm. Das gehört schon ein bisschen dazu, ne? Vor allen Dingen nach so einer langen Zeit.
Ja, ja, das ist auch manchmal... nicht tageszeitgebunden, sondern es kann auch abends in der Kneipe noch passieren, dass man angesprochen wird.
Sie haben Jura studiert in Göttingen. Wie kamen Sie denn zu Jura? Und dann haben Sie ein Referendariat beim Blaumeier gemacht, stimmt das?
Stimmt natürlich alles genauso, wie Sie es sagen.
Auf jeden Fall haben Sie Jura in Göttingen studiert.
Ja, ich habe Jura in Göttingen studiert. Ich hatte mir immer vorgestellt, ich stehe im Gerichtssaal und plädiere.
Mhm. Für Plädieren
für die als Gerechtigkeit. Nicht als Staatsanwältin,
für die Armen.
Als Verteidigerin.
Ah ja.
Und dann habe ich nach dem Studium das Referendariat in Bremen gemacht. Es gibt ja eine enge Verbindung zwischen Bremen und Göttingen.
Mhm.
Und da durchläuft und durchlief man noch viel mehr verschiedenste Stationen.
Mhm.
Und so eine jeweils 2-3 Monate. Mal in der Staatsanwaltschaft, mal im Amtsgericht, mal im Landgericht, mal in Zivilsachen, mal in Strafsachen, mal beim Anwalt, Anwältin, mal in der Verwaltung und so weiter und so fort. Da war ich auch bei Blaumeier unter anderem. Genau, insofern habe ich da alles einmal, wie es damals noch intensiver üblich war, durchlaufen.
Aber der Schritt dann war ja ungewöhnlich, ne? Weil Sie waren ja dann, ich meine, klar, Sie sind beim Blaumeier in der geschäftsführenden Position, ist man ja auch mit Verträgen oder irgendwie so Sachen befasst, aber es war jetzt keine unbedingt Stelle für einen Juristen, oder doch? War Ihr Vorgänger da auch schon Jurist? Nee.
Nö. Also er war schon mal ein Jurist. So konnte ich auch einen Teil meiner Ausbildung da machen, aber es ist, natürlich hat das immer wieder viel mit Juristerei zu tun und das juristische Denken ist immer wieder ein gutes Handwerkszeug, das im Gepäck zu haben.
Mhm. Auch in der Verwaltung, ne? Ist das, glaube ich, ganz.
Ja.
Viele Politiker sind ja Juristen.
Mhm. Genau, das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite gab es natürlich auch Vielzahl oder Hauptsache andere Aufgaben, die da zu bewältigen waren.
Aber Sie haben sich irgendwie in dieses Projekt verliebt, kann man das so sagen?
In Blaumeier?
Mhm.
Ja, das war damals für mich einfach auch nochmal ein toller Schritt, auch meine kulturellen Interessen nochmal auszuleben. Ich habe ja noch Kulturmanagement dann studiert.
In Hamburg, ne?
Genau. Und das alles nochmal zusammenzubringen.
Mhm. Haben Sie Göttingen gar nicht vermisst? Anfangs?
Das war schon,
die Städte haben ja ein bisschen Ähnlichkeiten, ne? So vom studentischen Milieu her so.
Ja, aber
Göttingen ist halt kleiner.
Göttingen ist wesentlich kleiner, genau. Göttingen ist dagegen eine sehr beamtische, geordnete, kleinere Stadt, die, finde ich, für studentisches Leben ganz toll war, war eine schöne Zeit da. Aber es war auch dann, richtig nochmal ganz anderes Fahrwasser und eine ganz andere Stadt einzuschlagen, um da nochmal ein anderes Leben kennenzulernen.
Und Sie sind nach Bremen, haben Sie immer im Viertel oder in einem Ihrer beiden Stadtteile gewohnt? Von Anfang an?
Bis auf einen kleinen Abstecher in die Neustadt. Abstecher in die Neustadt.
Ja.
War ich eigentlich immer im Viertel, ja.
Und das ist Ihrs? Nach wie vor?
Ja, ich finde das schön. Das sind schöne Nachbarschaften und Mann oder Frau trifft sich auf der Straße und
schnackt
und es hat irgendwie eine. Es hat eine Verbindung da.
Schon sehr schön. Auf jeden Fall hat es immer noch so ein besonderes Flair. Man kann das ganz schlecht in Worte fassen. Aber das finde ich auch, dass es das wirklich erhalten hat. Ne?
Das ist ja wirklich nett.
Ja, das waren im Großen und Ganzen meine Fragen. Gibt es noch irgendwas?
Wie komme ich jetzt mit meinen Fragen an Sie?
Das sieht das Format nicht vor.
Aber so, nee, das wusste ich ja nicht.
Aber Sie können natürlich, wenn Sie noch Themen haben, die Ihnen wichtig sind, können wir gerne noch drüber reden.
Ich glaube, wir
haben noch Zeit.
Ich glaube, wir sind jetzt eigentlich durch mit den Themen.
Ja.
Kommen Sie häufiger ins Viertel. Genießen Sie das Viertel. Genießen Sie die Kultur. Kommen Sie dahin. Aber ich meine, das ist halt auch toll, der Stadtteil.
Ich habe in der Feldstraße eine Zeit lang gewohnt und über Wiechmann habe ich mal gewohnt, über dem
Spielwarengeschäft.
Wiechlein.
Genau, aber
Wiechmann sind ja die Erdbeerenverkäufer.
Stimmt. Es gibt einfach in diesem Stadtteil und in den Stadtteilen gibt es einfach unfassbar viel Kultur und das ist total toll. Sie können zum Güterbahnhof gehen, Sie können aber auch oder da an die Schaulust gehen oder in die Galerien gehen oder in die Böttcherstraße oder ins Lagerhaus oder in die ins Kontorhaus, in die Theater da oder zum Theater Bremen oder in die Kunsthalle. Das ist einfach sehr, sehr, oder offene Ateliers im Stadtteil, ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Das ist einfach auch diesbezüglich sehr, sehr lebendiger Stadtteil, der viele Qualitäten hat, die eigentlich gar nicht so oft erwähnt werden.
Ja, er hat Buchhandlungen, finde ich, sehr viele auf kleinem Raum. Das ist toll irgendwie. Was ich halt in der Sparkasse, da passiert auch gerade was, ne, an dem Eckgebäude.
Da ist ein Café jetzt drin.
Ah ja, genau. Als ich das letzte Mal da war, das ist noch gar nicht so lange her, da hatte das, glaube ich, gerade eröffnet oder nicht. Das war leider relativ lange. Schade, dass dieses Gebäude so aussah, wie es aussah. Das ist dann, glaube ich, das, wenn man so flüchtig daran vorbeigeht oder mal durchgeht, dass man denkt, komisch, was ist denn hier los?
Ganz, ne? Genau. Ja, ja.
Weil die Sparkasse, es war ja schon, also ich bin da ganz oft gewesen in dieser Sparkasse. Es ist auch schade, dass sie sich da zurückgezogen haben, finde ich, muss man echt mal sagen, ne?
Ja, aber immerhin sind sie im Viertel geblieben.
Mhm.
Kann man ja auch mal positiv hervorheben. Aber dass sie da weggegangen sind, war bedauerlich.
Mhm. Die Pandemie hat natürlich auch da Folgen gezeigt, wie überall anders auch. Ne? Das ist wirklich für viele Geschäftsleute, glaube gerade in so kleinen Läden, auch wirklich haarig. Ne? Ich bin auch mal gespannt, wie es in der Innenstadt weitergeht. Man kann ja auch nur die Daumen drücken, dass Karstadt entweder bleibt oder irgendwas sich daraus entwickelt. Das zum Beispiel, ich als Bremerin, das ist auch eine Sorge, dass Karstadt sich da zurückzieht. Ich wüsste, was soll dann sein? Stellen Sie sich das vor, dieses Riesending steht leer. So ein schönes Gebäude ja übrigens auch, ne?
Naja, steht ja auch unter Denkmalschutz.
Machen Sie sich da keine Sorgen?
Natürlich mache ich mir da Sorgen.
Mhm.
Früher, während meines Studiums war es noch so, dass wir nicht bei Karstadt kauften, weil das war ja so die sehr großen. Und inzwischen muss man sich auch überlegen, bei Karstadt einzukaufen, um Karstadt nun wiederum zu unterstützen. Ja. Das ist interessant, wie sich da die Welt auch so ein bisschen wandelt. Das ist halt mit diesen ganzen großen Kaufhäusern, wie auch jetzt ist da ja Opti
im ehemaligen
Galeria,
Kaufhof.
Ehemaligen
Kaufhof, ja.
Im Gebäude und Karstadt. Parkhaus Mitte wird irgendwas passieren. Aber das sind schon große Klötze, um die es da geht.
Auf jeden Fall. Ich meine, das mit Karstadt ist ja auch deswegen so bitter. Da ist eine Lösung gefunden worden. Jetzt ist Herr Benko meldet Insolvenz an. Also wie bitter das ist, ne? Und den Herrn Benko interessieren die Mitarbeiter oder die bremische Stadtentwicklung nun mal überhaupt nicht, ne?
Aber ich zu befürchten.
Ja, ja. Ich kann mir, der weiß wahrscheinlich, ob der von Bremen überhaupt schon mal was gehört hat, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich finde es halt, also Leerstand gibt es ja schon, aber dieses Gebäude und wenn Bremer immer so sagen, nach Karstadt hingehen, also das heißt ja was, dass Karstadt ist was für viele Menschen auch aus dem Umland oder hat eine Tradition in der Familie oder so, das finde ich dann irgendwie sehr, sehr schade. Ne? Ich hab ja mal einen Artikel darüber geschrieben, ich bin ja, wie gesagt, in den 50er Jahren bei Karstadt, da gab es ja noch einen Zoo, da gab es einen Affen, der Bobby hieß, die
bei Karstadt?
Ja, ja. Da müssen Sie mal nachlesen über die Geschichte des Karstadthauses. Als das eröffnet wurde, da war die Innenstadt vollkommen überfüllt und da gab es halt eine Tierabteilung, wie ja früher in vielen Kaufhäusern. Ach so. Und da konnte man halt noch Welpen, Katzen, weiß ich nicht was kaufen. Und da gab es einen Affen, der Bobby hieß, den kannten alle Bremer
Kinder. Der wurde aber nicht verkauft, der war da...
Nee, ich weiß nicht, ob man ihn hätte kaufen können, da war ich ja auch noch nicht in Bremen. Auf jeden Fall unter Modenschauen und so, wenn man so mal die Geschichte des Karstadthauses, das ist wirklich toll. Das, wenn man im Weserkurier, kann ich nur empfehlen, sich einen Archivzugang anzulegen. Die Werbung, ne? Also die Werbeanzeigen aus den 50er, 60er Jahren, ist einfach göttlich. Ja, dann ist es irgendwie schon ein bisschen traurig. Na klar, das ist der Lauf der Zeit, aber ja, dann wollen wir mal die Daumen drücken, ne?
Für alles.
Das Karstadt, für alles, ja genau. Für den Domshof, für Karstadt, für das Viertel, ja. Ja, Frau Hartung, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.